Dan, Herr Richter, ich würde Sie beide, bevor wir öffnen, gerne noch fragen, was Ihrer Meinung nach denn die Ursache ist, dass die Bürgerbewegung so ein schnelles, wie Sie es schon angedeutet haben, Ende gefunden hat und dass wir sind das Volk zu wir sind ein Volk, dann eben doch die Alternative eines demokratischeren Sozialismus obsolet hat werden lassen.
Ja, ich sagte ja schon, das ist nicht bis zum Ende erforscht bisher, so viel ich weiß. Es gibt ein interessantes Buch beim Linksverlag, das heißt Meinungsforscher begleiten die Wende. Und da kann man so ein bisschen nachvollziehen, wie sich das so änderte, die Haltungen bis zum März. Wenn man sich erinnert, der Runde Tisch hatte gefordert, dass bundesdeutsche Politiker sich nicht in den Wahlkampf einmischen. Daran hat sich keine Partei gehalten. Auf allen großen Plätzen standen alle führenden westlichen Politiker und haben ihr Modell gepriesen. Und natürlich war eine große Neugier und auch eine große Bereitschaft, da zuzuhören und eventuell von daher Verheißungen zu empfangen. Hinzu kamen die heftigsten, also zum Teil Erkenntnisse, zum Teil Übertreibungen, zum Teil Gerüchte über die wirkliche ökonomische Lage in der DDR. Also es kam dann die Meinung auf, die DDR sei in wenigen Tagen zahlungsunfähig. Das Wort kannte man gar nicht im Osten. Man wusste gar nicht, was damit gemeint ist, dass damit nur die Banken erstmal nichts kriegen. Man dachte, keiner kriegt mehr irgendeinen Pfennig, es wird kein Gehalt mehr ausgezahlt. Später hat die Deutsche Bank oder die Bundesbank auch klar gemacht, dass das heftig übertriebene Gerüchte waren, dass das mit der Zahlungsunfähigkeit so nicht stimmte. Aber im Moment steigerte sich so die Panik und man dachte, also wenn hier alles am Zusammenbrechen ist, dann müssen wir jetzt erstmal die Kräfte des Kapitals wählen. Und man merkte eigentlich nicht, dass man damit eher die Kapitulation wählte. Also es kamen auch immer neue Enthüllungen raus, die wurden groß aufgemacht, die waren zum Teil richtig, zum Teil auch erfunden. Ich erinnere nur an solche Meldungen wie, dass das Politbüro oder im Auftrag des Politbüros den Bürgern Organe entnommen worden wären, um sie bereitzulegen für die alte Herrenriege. Dabei hätte jede Krankenschwester erzählen können, dass man über 70 nicht mehr Organe transplantieren kann und dass man die sowieso nur ein paar Stunden aufheben kann. Aber im Moment glaubte man das alles. Und man war so erschrocken und entsetzt, dass man immer mehr Abstand gewann von der Idee, dass da überhaupt noch irgendein Gedanke oder eine Person integer ist. Und also ich kann das jetzt nur sehr verknappt sagen. Ich habe das in meinem Buch sehr viel detaillierter beschrieben, wie eins zum anderen kam. Und man dachte, also jetzt ist alles aus hier und jetzt können wir nur noch sozusagen das andere Modell wählen.
Ja, das Herr Richter, Ihre Meinung dazu? Ich meine, kann es nicht einfach auch sein, dass die überwiegende Mehrheit von 40 Jahren sozialistischem Experiment endgültig genug hatte?
Ja, es kann so sein, dass die Mehrheit genug hatte. Ich bin kein Historiker, ich kann es auch nicht im Einzelnen belegen, aber ich nehme es an, dass es mehrheitlich jedenfalls so war und dass ich einzelne Dinge, die Sie, Frau Dahn, jetzt angesprochen haben, jetzt ausschließen könnte. Aber an irgendwie eine geartete, wie auch immer geartete Verschwörungsgeschichte möchte ich da nicht glauben. Möglicherweise ist da die spezielle Dresdner Perspektive auch eine besondere. Die Stadt Dresden hat am 19. Dezember den Besuch von Helmut Kohl erlebt. Sie haben es vielleicht im Fernsehen schon gesehen oder die alten Filmaufnahmen, ich habe auch Tondokumente, hätte ich noch hier. Die Rede Helmut Kohls kommentiert vom DDR-Rundfunk. Es ist großartig, also als Quellenmaterial. Wer dort war, 60.000 Menschen vor der Ruine der Frauenkirche, Helmut Kohl dort bei dieser Ansprache zu erleben, man mag ja über seine politische Leistung sonst denken, wie man will, das gehört für mich zu den eindrucksvollsten Erlebnissen unter freiem Himmel. Bei dieser Rede da in Dresden hätte alles Mögliche passieren können. Es ist dem Bundeskanzler Kohl dort gelungen, sowohl die Tür offen zu halten zur deutschen Einheit und andererseits die Menschen auch so weit zu befrieden, um den Gedanken der konföderativen Strukturen, ja, der dort noch entstanden war, nicht gleich zu zerstören in Anwesenheit von Hans Montrow. Er hat selbst in seiner Autobiografie geschrieben, und ich habe es damals so empfunden, am 19. Dezember vor der Ruine der Frauen, am 19. Dezember vor der Ruine der Frauenkirche ist der Zug in Richtung deutsche Einheit unbekannt. zurückholbar abgefahren. Also Sprechchöre und ja, fast heute etwas seltsam anmutende, frenetische Beifallsrundgebungen für Kohl. Also meine Wahrnehmung war da tatsächlich eine ganz andere als die, die Sie geschildert haben, Frau Dahn. Ich möchte hinzufügen, das können Sie gut verstehen, meine ganze Sympathie, da wird mir es richtig warm ums Herz, gilt den Bürgerrechtlern, den heute sogenannten Bürgerrechtlern. Ich kenne sehr viele von ihnen. Und gleichzeitig muss ich sagen, dass ich persönlich nicht erst am 19. Dezember 1989, sondern auch eher schon dachte, eine wie auch immer geartete, reformierte DDR wird sich nicht halten können. Das ist ökonomisch pleite, das ist ökologisch pleite, wenn man das so sagen kann. Der Spruch machte die Runde, ja, wenn die D-Mark nicht zu uns kommt, dann gehen wir zur D-Mark. Das heißt, die Grenze war offen, wer hätte das wie auch immer politisch aufhalten können? Erhard Neubert, einer, der die Vorgänge ja nun sehr intensiv untersucht, hat auf etwas anderes meiner Meinung nach Richtiges aufmerksam gemacht. Er hat gesagt, Menschen können nicht dauerhaft im Aufbruch leben. Also das waren so hochbeschleunigte Zeiten, in denen sich jeden Tag praktisch etwas Neues tat. Man kam nicht nach. Also der Atem stockte bei jeder Nachrichtensendung schon wieder etwas Neues. Spätestens Anfang des Jahres 1990, als es dann auf die ersten freien Volkskammerwahlen zuging, so die Interpretation von Neubert, suchten Menschen mehrheitlich eben auch wieder Stabilisatoren. Das heißt Leitplanken für die Entwicklung, in der man eine gewisse Sicherheit gewinnen konnte. Ich erinnere mich daran, dass Allianz für Deutschland, die Gruppierung, die ja dann die Volkskammerwahlen auch gewonnen hat, vor allen Dingen plakatierte mit dem Begriff keine Experimente mehr. Das war, das schien zu gefährlich, eine wie auch immer geartete DDR nochmal zu reformieren. Man wollte Sicherheit, das können Sie einschätzen, wie Sie wollen. Das ist bedauerlich für diejenigen, die etwas anderes damals wollten, das kann ich gut verstehen. Aber ich sage auch ehrlich, dass ich nicht zu denen gehört habe. Die Einflussnahme der westlichen Parteien, Sie haben es gesagt, Frau Dahn, das war natürlich gigantisch, klar. Hans-Dietrich Genscher wurde gefeiert, Helmut Kohl wurde gefeiert, Willy Brandt wurde gefeiert. Das waren Galionsfiguren, an denen man sich ausrichtete, heute vielleicht so kaum mehr nachvollziehbar. Aber die Wahl am 18. März war eine freie Wahl. Und dann möchte ich vielleicht doch noch auf etwas ganz anderes eingehen. So sympathisch mir die beiden Herren, die hier auf dem Podium sitzen, auch sind. Und ich setz mich gerne mit den beiden auf ein solches Podium. Ich mag schon bemerken, dass wir die Schnelligkeit und auch die Leichtigkeit, in der die Konversion so sich vollzog und eigentlich ja irgendwie auch gar keine war, wie wir so auch gehört haben, doch insgesamt so etwas komisch vorkam damals aus vielen gesellschaftlichen Bereichen, von der Wirtschaft über die Schule in die Politik hinein, hörte man und merkte man, es knirscht all überall. Also so einfach geht die deutsche Einheit nun doch nicht. Aus den beiden Bereichen Militär und Polizei hörte man vergleichsweise wenige Probleme. Das ging doch alles relativ leicht vonstatten.
Frau Dahn wollte noch eine ganz kurze Replik und dann würde ich gerne Ihnen die Möglichkeit geben zu fragen. Frau Dahn, ganz kurz bitte.
Ja, das war im Grunde schon die erste friedliche Revolution im Medienzeitalter und insofern kann man die Rolle der Medien gar nicht klein, also gar nicht wichtig genug nehmen. Ich habe das Wort Verschwörung nicht benutzt, aber was die Medien damals gemeldet haben und was nicht, war schon sehr entscheidend. Und bestimmte Dinge wurden eben nicht gemeldet. Also es gab eine Studie des bekannten Unternehmensberater Berger, der gesagt hat, wenn wir die Einheit so schnell machen und wenn wir diese Währungsunion so schnell machen, dann werden sofort im Osten 4 Millionen Arbeitsplätze wegbrechen und im Westen vielleicht 2 Millionen entstehen. So ist es dann auch gekommen. Es gab ein Gutachten von Wirtschaftsweisen aus Ost und West, die heftig gewarnt haben und gesagt haben, was heißt hier keine Experimente, das was ihr jetzt macht mit dieser überstürzten Währungsunion, Das ist das größte Experiment, was es je in der Geschichte gab. Denkt doch nicht, dass das kein Experiment ist. Ihr wisst überhaupt nicht, was auf euch zukommt. Diese Informationen wurden schon sehr klein gehalten. Da musste man schon in sehr spezielle Zeitungen gucken, um so eine Information zu finden. Und insofern würde ich Ihnen schon recht geben, es waren freie Wahlen, aber es waren leider über weite Strecken auch sachkenntnisfreie Wahlen.
Gut, also sehr kontrovers. Ich würde sagen, wir öffnen jetzt die Diskussion. Ja, ich darf um Ihre Fragen bitten. Ja, bitte.
Ja, also bei aller Sympathie für Frau Dahn, ich möchte darauf zwei Dinge aufmerksam machen. Als Helmut Kohl den 10-Punkte-Plan im Bundestag bekannt gab, da hat er im Westen Prügel bezogen. Das war ja alles viel zu schnell. 14 Tage später war die Entwicklung über diesen 10-Punkte-Plan bereits hinweggegangen. Also der Druck der Straße war doch immens. Und natürlich war das ein Experiment mit der Union, also Wirtschaftswährung und so weiter. Das war sicher ein Experiment, aber ein Experiment, das von der Straße erzwungen wurde. Weil die Menschen in der Mehrheit, ich denke, dass der Herr Richter völlig recht hat, die Menschen in der Mehrheit doch eben vor allen Dingen das Positive der Zukunft sehen. Auch wenn diese negativen Voraussagen damals es gegeben hat, sie haben sie nicht hören wollen. Mag sein, dass man in der DDR damals vielleicht das auch nicht so bekannt gegeben hat wie im Westen. Im Westen wurde das sehr wohl diskutiert. Aber denken Sie auch an den Bundestagswahlkampf. Lafontaine hat das auch gesagt. Man hat ihm nicht geglaubt. Aber noch einen zweiten Hinweis. Ich habe bei Jens Reich gelesen, ein wesentlicher Punkt, warum die Bürgerbewegung keine Chance hatte, sei gewesen, weil sie die Machtfrage nicht stellte, weil sie sie nicht stellen konnte, weil sie nicht die Personen hatte, die sie stellen konnte. Also diese Personen, die in der Bürgerbewegung waren, sagt Jens Reich, waren nicht machtorientiert.
Ja. Herr Beermann vielleicht noch dazu, oder? Direkt, ja.
Also ich muss auch an dieses Horn stoßen. Ich war mit der letzten Studentengruppe, die vom Bundesministerium... So, besser, okay. Wir waren Anfang Januar 1990 mit der letzten Studentengruppe Freiburger Studenten, die von Bundesmitteln für DDR-Reisen gesponsert wurden. Das Geld wurde nachher zurückgefordert. Mit der Begründung, die DDR habe doch zu dieser Zeit gar nicht mehr richtig existiert. Ich musste dann erklären, dass ich die Studenten nicht mehr erreichen kann und ansonsten völlig verarmen würde, wenn ich das selbst zurückbezahlen müsste. Aber also wir haben das damals ziemlich intensiv auch an Universitäten diskutiert. Ich erinnere mich an die Diskussion an der Universität Jena mit einer der führenden Wirtschaftswissenschaftlerinnen der DDR. Die hat die Ostmark hochgehalten und hat gesagt zu ihren Kollegen, die anwesend waren aus den verschiedensten Fächern, auch der stellvertretende Rektor war dabei, das ist Papier. Nichts mehr, Papier. Christa Luft hat sehr öffentlich natürlich darauf hingewiesen, dass es eine Massenarbeitslosigkeit gibt, aber das war nicht eine vereinzelte Stimme. Sie konnten das auf der Wirtschaftshauptseite der FAZ-Wochenendausgabe vom damaligen Direktor des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Berlin in allen Details nachlesen. Also insofern kann ich das nicht nachvollziehen. Das ist sozusagen erkennbar gewesen. Aber der politische Druck ging natürlich aus einer ganz anderen Richtung. Der entscheidende Punkt für den Westen war, also zum einen natürlich, wir haben nur ein kurzes Fenster der Chance der Wiedervereinigung. Das war sozusagen für die westlichen Politiker eine übergreifende Einschätzung. Der zweite Punkt, die riesige Fluchtbewegung. Die DDR wird wirklich geleert und wir haben Flüchtlingsmassen, die wir im Westen nicht mehr beherrschen können. Und unter dem Druck dieser beiden Faktoren ist die westliche Politik gestanden und konnte nach meinem Dafürhalten nicht anders handeln.
Herr Rau, geht es direkt dazu auch? Dann würde ich Ihre Wortmeldung. Herr Rau hat nämlich als Zeitzeuge ein Demonstrationsobjekt dabei. Ne?
Als Herr Beermann gerade sagte, Frau Luft habe dann diesen Schein hochgehalten. Also Ich habe hier noch den alten Fünfer, auf den die Ernteschlacht drauf ist. Aber mehr ist mit diesem Fünfer nichts mehr anzufangen. Erinnert mich an die Zeiten, über die jetzt gerade hier gesprochen wird. Ich habe zu denen gehört, Frau Dahn, die damals nach Sachsen gegangen sind. Nicht um die Sachsen westlich zu domestizieren, sondern einfach um dabei zu sein und zu unterstützen, wenn es darum geht, in demokratischen Strukturen auch Einfluss zu gewinnen. Es ist nicht richtig, dass die Bürgerbewegung untergegangen ist. Es hat vielleicht die Bürgerbewegung keinen Erfolg gehabt, die von einer sozialistischen Revolution geträumt hat. Aber es gab auch die Bürgerbewegung, die eine bürgerliche Revolution gewollt hat. Und die war erfolgreich. In Sachsen hat, ich habe es vorher in meinem Referat sogar gesagt, über die Hälfte der ersten Landesregierung der Bürgerbewegung angehört. Das waren alles Frauen und Männer, die aus dem demokratischen Aufbruch kamen, die Erfahrungen in der Gruppe der 20 gesammelt hatten, die aus dem neuen Forum kamen. Und es gab die Möglichkeit, sie in Verantwortung zu bringen. Ich selbst war Mitglied des demokratischen Aufbruchs in Dresden. Das ist ein bisschen selten, dass ein Wessi da Mitglied ist. Ja, das ist schon wahr. Das war für mich eine Demonstration gegenüber der Block-CDU. Ich kam aus der West-CDU, es war eine Demonstration, weil ich deutlich machen wollte, diese Frauen und Männer müssen jetzt Verantwortung tragen dürfen. Sie haben einen Weg beschritten, den sich von uns keiner zugetraut hätte. Aber es hat auch keinen Wert, dann an der Realität vorbeizuträumen und zu sagen, ach wie schlimm, dass es nicht so gekommen ist, wie wir es gewollt haben. Und in der Tat, man muss ja auch bei solchen Prozessen an die internationalen Rahmenbedingungen denken. Der Professor Behrmann hat das völlig zu Recht erwähnt. Das war ja ein Glücksfall der Geschichte, dass dafür mal ein Fenster aufgegangen ist. Und da kann man nicht noch lange warten, ob jetzt 1:3 oder 1:5 oder sonst irgendwas oder 1:1 richtig ist und wie lange man darüber berät, sondern man muss handeln. Das ist die Verantwortung der Politik. Und insofern glaube ich, dass es richtig ist, von einer geglückten Revolution zu sprechen und auch davon Kenntnis zu nehmen, dass sehr viele, die in dieser Revolution wirklich Verantwortung übernommen haben, auch nachher politische Verantwortung tragen konnten.
Frau Dahn.
Ja, das war jetzt ein breites Spektrum. Zunächst wurde gefragt, warum hat die Bürgerbewegung keine Köpfe gehabt, die die Sache hätte übernehmen können, also am Anfang die Bürgerbewegung, die programmatisch noch so dachte, wie ich es hier vorgetragen habe. Dazu sagt Jens Reich in dieser Nummer und Bärbel Bohler ganz interessant, dass die haben gesagt, wir hatten überhaupt nicht die Zeit, ein Profil zu entwickeln. Wir haben uns ja im September erst angefangen kennenzulernen. Wir hatten gar nicht die Möglichkeit, eine Programmatik zu machen. Also all das war im Grunde mit dem Mauerfall nicht mehr möglich. Von da auf, da gebe ich allen recht, war das Fenster der Geschichte so eng und so klein, dass ein solcher Zeitdruck da war, dass eine Programmatik gar nicht mehr möglich war. Und dass deshalb jede Art von Nachdenken über Alternative sehr schwierig wurde. Ich bleibe dabei, dass es Alternativen gegeben hätte. Ich finde, zu sagen, es gab keine Alternative, ist ein Armutszeugnis. Politik ist immer dazu da, alternative Vorschläge zu machen. Man kann nicht einfach sagen, es gibt keine Alternative. Ich habe damals für mein erstes Buch nach der Wende mich 6 Stunden mit dem damaligen Bundesbankpräsidenten Pöhl unterhalten, um die ökonomischen Hintergründe zu verstehen. Und er sagte, es war ökonomischer Wahnsinn, was da passiert ist. Wenn man in der Bundesrepublik damals den Dollar eingeführt hätte, wäre die Bundesrepublik über Nacht pleite gewesen. Und genau das ist in Ostdeutschland passiert. Natürlich war die Wirtschaft angeschlagen, aber durch die Art und Weise, wie die Einheit vollzogen wurde, ist das endgültig den Bach runtergegangen. Eine Deindustrialisierung von 70% hat es seit dem 30-jährigen Krieg nicht mehr gegeben. Das waren unglaubliche Dimensionen, die damals passiert sind. Und dann gab es natürlich wirklich keine Alternative mehr. Und was die Fluchtbewegung betrifft, muss man sagen, da hat es natürlich in all den Jahren der Mauer einen heftigen Anstau gegeben. Die war sehr heftig bis zum Frühjahr 90. Sie hat dann langsam nachgelassen und ist dann aber sofort im Juli, als die Probleme mit der Währungsunion und die Arbeitslosigkeit passierte, drastisch wieder angestiegen. Und man hat die durch die Einheit überhaupt nicht in den Griff gekriegt und kriegt sie bis heute nicht in den Griff. Also das Argument Fluchtbewegung kann ich da leider gar nicht akzeptieren, denn das ist mit dieser Art Einheit nicht in den Griff zu bekommen gewesen. Die Frage, ob es eine Revolution war, das ist eine Definition, eine etwas akademische Frage, vielleicht unter Lehrern wichtig. Ich sage manchmal, es war ein Revolutionchen, es ist zumindest als Revolution gestartet, aber wie die meisten Revolutionen irgendwie stecken geblieben. Wenn es wirklich auch im Ergebnis eine Revolution gewesen wäre, hätte etwas in der Geschichte Neues herauskommen müssen. Das ist es aber nicht. Wir sind eine Kopie eines Modells geworden, was es längst gab. Insofern ist es vom Ergebnis her für mich keine Revolution.
Also ich glaube, dass es von meiner Seite jetzt keine große Bekräftigung braucht, dass es meiner Meinung nach eine Revolution war. Also ich schätze manche Dinge halt ganz anders ein, gehöre vielleicht auch zu einer anderen Gruppe derer, die man heute Bürgerrechtsbewegung nennt. Die Ziele, die uns damals umgetrieben haben, die sind erreicht. Ich sage nochmal, dass es mir natürlich auch in gewisser Weise tragisch vorkommt, dass, und nicht nur vorkommt, dass ich es für tragisch halte, dass viele, die damals am Anfang so aktiv gewesen sind, sozusagen von diesem Prozess überrollt worden sind, den ich aber für sich selbst genommen als einen nachvollziehbaren halte. Wenn heute junge Leute zahlreich aus Sachsen weggehen, und das ist bedauerlich, dann hat das aber nichts mit der Flucht zu tun, die 1989 noch sozusagen stattgefunden hat. Ich glaube, das ist ein ganz anderer Vorgang. Also ich würde das nicht Flucht, also ich würde nicht den gleichen Begriff für beide Vorgänge nehmen, wenngleich ich natürlich sehr bedauere, dass so viele junge Leute Sachsen verlassen. Es gibt ein interessantes historisches Detail, an dem man vielleicht das ganze Thema festmachen kann. Als die erste freie Volkskammerwahl stattgefunden hat und als es daran ging, dass Lothar de Maizière als Ministerpräsident vereidigt werden sollte, da stellte sich meines Wissens die Frage, ja, auf welche Verfassung soll er denn eigentlich vereidigt werden? Auf die alte Verfassung der DDR wollte man ihn nicht mehr vereidigen, ist klar, wollte er auch selbst auch nicht vereidigt werden. Auf das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland konnte man ihn nicht vereidigen, wenngleich klar war, dass es in diese Richtung jedenfalls für ihn gehen sollte. Meines Wissens hat man ihn vereidigt auf den Entwurf der Verfassung vom zentralen runden Tisch in Berlin. Das war die einzige, den man ja zur Verfügung hatte. Ich kenne zwar zwei verschiedene Storys darüber, die andere Story sagt, er hätte seine Familienbibel mitgebracht. Vielleicht ist es mal eine Detailfrage für die Historiker, auf welchen Text Lothar de Maizière vereidigt wurde. Ich finde dieses kleine historische Detail deswegen so bemerkenswert, weil es genau die Problematik dieser Zeit von damals deutlich macht.
Ja. Bitte schön.
Ja, ich möchte, auch wenn die Frage akademischer Art ist, sie trotzdem nochmal stellen, weil es mir doch schon um die genaue Begrifflichkeit des Revolutionsbegriffs geht. Herr Papermann und Herr Richter, Sie sprachen von der friedlichen Revolution. Herr Hölzner, Sie von der Konterrevolution und Sie, Frau Dahn, von dem Revolutionchen bzw. revolutionärer Stimmung vorhin in Ihren Ausführungen. Und Herr Rau ergänzte das eben noch, indem er differenzierte zwischen sozialistischer Revolution und bürgerlicher Revolution. Ich bin schon lange auf der Suche nach einer für mich plausiblen Erklärung, war es nun eine Revolution oder nicht. Auch komme ich im Namen meiner Schüler aus diesem Grunde hierher, denn auch beim Historikertag letztes Jahr in Dresden konnte da keine richtige Auskunft gegeben werden. Auskunft darüber konnte gegeben werden, dass sie im Grunde genommen keine Revolution war, aus den Gründen der Zeit, die Sie, Frau Dahn, schon ansprachen. Es ist zu kurz, um eine Revolution in diesem Sinne zu sein, dass sie tatsächlich gewaltsam, und das kommt als nächsten Punkt dazu, etwas umstürzt. Die Gewaltlosigkeit spielt bei der Revolution im Oktober 89 eine große Rolle. Und auch die Machtfrage, die bei Revolutionen immer gestellt ist und die immer mit Zielen klar definiert ist, fehlte, wie eben nochmal wiederholt wurde. Deshalb möchte ich gern nochmal fragen, ich habe vorhin auch nochmal in dem Lexikon für Geschichte hier draußen, was vor der Cafeteria liegt, nachgeguckt, wo also steht, dass in der Geschichte es eine gewaltsame Umwälzung ist. War es nun eine Revolution oder nicht? Nach den klassischen Kriterien, die beide Geschichtsschreibungen, sowohl die bürgerliche als auch die marxistisch-leninistische, benutzen, ist es keine gewesen.
Ich glaube, die Frage behandeln wir jetzt zuerst.
Da antworte ich jetzt mal nicht als Historiker, sondern als passionierter Philosoph, hätte ich beinahe gesagt. Stimmt nie ganz, wenn die auf dem Historikertag gesagt haben, dem Marxismus-Leninismus steht zum Thema Revolution, dass es gewaltsam wäre, wie auch immer. Das Entscheidende an der Revolution ist, und das sagt auch der Materialismus aus, ne, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse sich grundlegend wandeln. Das ist der Kern einer Revolution. Und das bedeutet an dieser Stelle, wenn man mal auf diese Geschichte 89, 90, von mir aus auch mit aller Dynamik, die da ist, stellt sich natürlich die Frage, ob wir fertig sind mit unserer Revolution. Die Geschichte so da, dass sich tatsächlich die Produktionsverhältnisse grundlegend gewandelt haben. Ein wichtiges Merkmal einer Revolution. Es steht überhaupt außer Frage, ob es eine höhere Entwicklung war oder Zurückentwicklung, Zurückrevolutionchen, Vorrevolution. Das ist aller totaler Humbug. Ne? Es hat eine tatsächliche Wandlung stattgefunden. Und die gesellschaftlichen Verhältnisse haben sich grundlegend gewandelt. Ja? Also von einer Diktatur des Proletariats zu einer bürgerlichen Demokratie. Und wenn mir jemand heute sagt, das war keine Revolution, dann ignoriert er einfach diese Fakten.
Also mir sind die Kriterien des klassischen Revolutionsbegriffs jetzt nicht präsent. Ich möchte aber ganz deutlich machen, also ich weiß nicht, welcher Vorgang als Revolution in der Geschichte bezeichnet werden könnte, wenn nicht der. Also die Machtfrage ist vom Volk gestellt worden, die Machtfrage ist neu beantwortet worden, die Mächtigen sind davon gejagt worden, neue gesellschaftliche Verhältnisse sind eingekehrt. Nachdem all diese Dinge beantwortet waren, zeigte sich natürlich relativ schnell, für manche halt auch zu schnell, bedauerlich schnell oder wie auch immer, dass die Revolutionäre ganz unterschiedliche Auffassungen hatten über das, was dann danach kommen sollte. Aber bis zur Neubeantwortung der Machtfrage waren sie sich einig und dies ist eindeutig vollzogen. Es bekommt sozusagen die Attributierung friedlich, übrigens das ist meines Wissens in der Geschichtsschreibung heute durch. Also alle Publikationen, die ich so in der letzten Zeit gelesen habe, sprechen von der friedlichen Revolution. Die Friedfertigkeit des Vorgangs ist nochmal eine eigene Betrachtung wert. Ich denke immer wieder an dieses Wort von, ich glaube, Kurt Hager, dem wird es nachgesagt, es kann auch ein anderes Politbüro-Mitglied gewesen sein. Wir waren auf alles vorbereitet, aber auf Menschen, die mit Kerzen in den Händen auf uns zukommen, darauf waren wir nicht vorbereitet. Das heißt doch aber auch, dass die Mächtigen von damals diesen Vorgang genauso einschätzen, wie ich ihn jetzt einschätze. Die haben ihn als Revolution empfunden. Wenn Sie Günter Schabowski als Kronzeuge brauchen, dann kann ich Ihnen den gerne noch sagen, ich habe oft mit ihm darüber gesprochen, der sagt, es war eine Revolution. Vorher waren wir an der Macht, danach nicht mehr.
Und der war an der Partei.
Ja, also, und das war die Partei, ja.
Okay, jetzt nehmen wir Herrn Hölzner.
Der Konterrevolution in Verbindung bringen. Ja? Ich hab den Begriff ja auch verwendet, das ist ja auch in Ordnung. Dieser Begriff, die Konterrevolution marschiert, das ist ja nicht meine Erfindung, sondern das ist das, was sie damals beim Antreten einer Hundertschaft, ich habe angetreten, mein Politstellvertreter stellte sich vor mich, ein Enkel von Otto Schlach, Eingeweihte wissen, wer das war, und stellte sich hin und sagt, Genossen, die Konterrevolution marschiert, wir müssen den Sozialismus verteidigen. Das waren seine Worte. Die haben also diesen Begriff selbst sozusagen in die Waagschale geworfen, das, was der Herr Richter gerade auch sagt. Ja. Die Oberen haben diesen Begriff genauso verwendet, natürlich mit einer gewissen Zielstellung dahinter, klar. Denn wir waren ja unter anderem dazu da, die Revolution auch zu verteidigen. Sicherlich zunächst mal gegen Außenfeinde und nicht so sehr gegen Innen. Das andere hatten wir ja schon besprochen, warum das dann so ablief. Also dieser Begriff ist aus meiner Sicht gezielt von oben, Politbüro auch immer, auch so verwendet worden. Insofern habe ich überhaupt kein Problem, das eine Revolution zu nennen.
Auf Ihre Frage wollen alle antworten, deshalb jetzt Frau Dahn und dann sind Sie.
Also nach marxistischer Definition ist eine Revolution auch immer das, wenn die Eigentumsverhältnisse sich ändern. Und die haben sich ja unbestreitbar heftig verändert. Könnte man sagen, war es doch eine Revolution. Aber in der Geschichte waren Revolutionen, die die Eigentumsverhältnisse geändert haben, ob von der Sklavenhaltung zum Feudalismus, zur bürgerlichen Revolution, immer mit Eigentumsverhältnissen verbunden, die es nie zuvor gab. Während wir nur Eigentumsverhältnisse hergestellt haben, die es früher gab, die es auf der anderen Seite gab, und deshalb bleibe ich dabei, das ist als Revolution gestartet und als Restauration geendet.
Ja, Peter Schmidt, Landesmedienzentrum. Ich möchte noch einen ganz unwissenschaftlichen Zugang zu dieser Defizionitis beitragen, denn also das führt mich persönlich überhaupt nicht weiter. Vielleicht kennen Sie diesen Satz, Revolutionen entstehen dann, wenn die oben nicht mehr können und die unten nicht mehr wollen. Und das genau ist passiert für mich im Herbst 89 und es langt mehr. Das wollte ich noch dazu beitragen. Dann will ich noch mal kurz zurück, deswegen hatte ich mich eigentlich auch gemeldet. Das ist wieder auch eine definitorische Geschichte. Sie haben vorhin, wenn ich es richtig verstanden habe, alle von der Bürgerbewegung gesprochen. Soweit ich mich jetzt in diese ganze Materie eingearbeitet habe, waren es ja ganz viele Bürgerbewegungen. Und zur Frage, warum sind die nicht zum Zuge gekommen, vermute ich doch ganz stark und hätte gerne Ihre Meinung dazu gewusst, dass die Schnittmenge der Ziele dieser Bürgerbewegungen, also EFM, DA, DJ, Kirche von unten und so weiter, vielleicht gar nicht ausgereicht hat. Da waren die Zielstellungen doch relativ unterschiedlich teilweise auch. Und ich hätte gerne gewusst, was Sie dazu sagen. Ich habe mal gelesen, dass im Grunde erst mit der Zions-Affäre, Zionskirche, der Überfall der Stasi auf die Umweltbibliothek, die ja bei der Zionskirche angesiedelt war, erst dazu geführt hat, dass es zu einem Beginn eines Netzwerkaufbaus von bis dahin oppositionell denkenden und vielleicht auch schon handelnden Gruppen gekommen sei. Das hätte ich gerne jetzt mal aus Ihrer Zeitzeugensicht gewusst, ob das so stimmt.
Moment zu einer Sammlung von oppositionellen Gedankengut kam, das würde ich bestreiten. Also ich denke, es gab früher schon immer, also gerade aus der Berufsgruppe, aus der ich komme, gab es immer Autoren, die schon sehr kritisch geschrieben haben. Natürlich waren die jetzt nicht, also eine Bewegung, haben sich nicht als Bewegung verstanden, aber sie waren natürlich untereinander vernetzt und haben kommuniziert. Ich glaube, es gab also im Laufe der DDR sozusagen zwei Räume, in denen man begrenzt oppositionelle Gedanken äußern konnte. Das war einmal die Literatur und das war im geschützten Raum der Kirche. Und diese Strukturen gab es schon. Natürlich mit solchen Momenten hat sich das potenziert und ist auch nach außen sichtbar geworden und hat so eine Art von Organisiertheit bekommen. Aber es gab auch vorher dissidentisches Gedankengut, was immer mal wieder, ich denke an Bücher von Rudolf Barrow oder so, das war viel früher. Also, oder was dieses Manifest, was im Spiegel mal veröffentlicht wurde, was sogar aus SED-Kreisen kam. Also dissidentisches Gedankengut gab es eigentlich, solange es die DDR gibt, von Robert Habermann angefangen. Dass sich das Bewegung nannte, ist dann tatsächlich erst in den späten 80er Jahren mit solchen ähnlichen Geschichten, wie Sie sie hier nennen, passiert, dass es war. Aber das war nicht so, dass bis dahin totales Schweigen und nur Gehorsam da war, sondern es gab immer Diskussionen und es gab auch nicht unbegrenzte, natürlich nicht schwierige Möglichkeiten, aber die Räume, die möglich waren, wurden auch genutzt, in der Kunst, in der Kirche besonders.
Ich möchte mal etwas ausweichen in der Beantwortung. Das Stadtmuseum Dresden hat jetzt eine Ausstellung eröffnet vor einigen Wochen und hat sich mit der Revolution in der Stadt Dresden beschäftigt und hat den Milieuansatz gewählt. Und das überzeugt den Besucher. Das Museum beschreibt vier revolutionäre Milieus in der Stadt. Interessanterweise, die Kirchen sind schon genannt worden, die Künstlerszene. Das dritte Milieu, eigenartigerweise, interessanterweise, die technische Intelligenz, die in Dresden ja ganz stark vertreten ist, also die sie sozusagen den Mikrochip bauen mussten, der größte der Welt war, ja, und die jedes Mal von der Westreise genervt zurückkamen in die DDR und sagt, wie himmelweit sind wir sozusagen hinten dran. die drei Milieus. Das vierte ist das Milieu der Macht, das kann man natürlich nicht als revolutionäres Milieu. Das möchte ich unterstreichen, die gab es. Von revolutionären Strukturen, so wie Sie gesagt haben, würde ich ganz spät sprechen. Also das bürgerrechtsbewegte Strukturen, also das habe ich wirklich auch erst Ende oder Mitte 89, gegen Ende 89 dann erlebt. Und eine Lanze möchte ich noch brechen für den Revolutionsbegriff in einer ganz anderen Hinsicht. Es ist doch, glaube ich, deutlich geworden, wie viele kleine Revolutionen sich vorher in den Köpfen der Menschen abgespielt haben. Das heißt, das begann doch im Geist sozusagen, der da aufwachte und sagt, ich muss die Welt und ich muss mein Leben und ich muss dieses Land ganz anders denken, als es die SED mir einredet. Unglaublich viele kleine Revolutionen in den Köpfen mussten vorher vollzogen werden. Ich bitte das nicht gering zu achten. Das hat sich ganz langsam aufgebaut. In allen Bereichen sind solche kleinen Revolutionen vollzogen worden.
Noch ganz kurz dazu, ne? Also in Sicht der Sicherheitsorgane der DDR. Es war natürlich auch ganz schwer für diese Einzeldenker, da irgendwo Bewegungen aufzubauen. Die wurden ja natürlich massiv verhindert. 1993 habe ich damals noch Tatsache als Streifenpolizisten Einsatz gefahren gegen 7-Tage-Adventisten. Ja. Da hat sich ähnlich so eine Gruppe gebildet. Halt, ich war schon in der Schule, ne? Bin ich da irgendwo hingerannt zu solchen Sachen. Und das wurde zielgerichtet verhindert. Es blieb Tatsache der Spielraum, so eine Bewegung im tatsächlichen Sinne aufzubauen, war einfach nicht vorhanden. Das begann tatsächlich erst Mitte da, also 88, 89, mit der Gründung der SPD im Prinzip, die da hintenrum fiel oder sowas, war da ein Startschuss gefallen.
Ich habe jetzt noch zwei Wortmeldungen hier. Ne?
Und
Gerd
Wieland von Buchen. Ich habe eine Frage an die Frau Dahn speziell. Ich bin ein bisschen erkältet, Entschuldigung. Was hätte der Westen von den Menschen der damaligen DDR übernehmen können und sollen?
Dürfen wir die Frage noch dazu nehmen? Ja. Ja, dann nehmen wir noch die beiden Fragen, bitte.
Schipper Gess vom Gymnasium Offenburg. Ich wollte nochmal alle Protagonisten fragen. 8. 9. Oktober, Stunde am Rande des Bürgerkriegs. Sie sagten Wunder, damit kann ich was anfangen, aber vielleicht Glück. Also wie viel war auch unberechenbar Glück, gerade auch von der militärischen Seite dabei? Das würde mich nochmal interessieren.
Meins passt eigentlich gar nicht mehr. Das ist schon so lange her. Sie hatten doch gefragt, warum sich das plötzlich so gewandelt hatte und dann so abgestürzt ist. Für mich ist das fast eine ökonomische Erklärung, wenn man sich dann vorstellt, wir haben ja nicht bloß im eigenen Saft sind wir geschwommen, sondern es gab ja ein sozialistisches Weltsystem. So, das heißt, also da gab es ja auch Zusammenbrüche, das heißt, man hat ja auch nicht mehr, also die Zulieferer und die Produktion, das haute ja auch so nicht mehr hin. Was hätte man dann da aufrechterhalten wollen? Das gebe ich mal zu bedenken.
Gut, jetzt die Frage, was wäre erhaltenswert gewesen und war da auch Glück dabei?
Also, in meinem Buch, aus dem ich heute Abend lesen werde, beschreibe ich 60 Seiten lang, was man hätte bedenken können. Und ich sage, es kann nicht sein, dass das nur Ampel und Sandmännchen gewesen wäre. Die Frage, mit der ich mich nach der Wende am meisten befasst habe, ist tatsächlich die Eigentumsfrage. Und hätte man nicht doch überlegen sollen, inwieweit Gemeinwohl auch eine Abhängigkeit von Eigentum ist und inwieweit es zu vermeiden gewesen wäre, in diesen Neoliberalismus zu rutschen, wenn man ein bisschen gemeinsam darüber nachgedacht hätte, eine Bilanz zwischen Plan und Markt hinzukriegen. Solche Gespräche gab es ja viel früher mal. Da gab es mal die Konvergenztheorie und da dachte man, jetzt nähert sich das an und das wurde dann alles wieder verworfen. Also auch solche Fragen wie Genossenschaften, die landwirtschaftlichen Genossenschaften haben sich ja im Osten ganz gut gehalten in den letzten 20 Jahren, aber es ist keine einzige im Westen nach dem Modell entstanden. Warum hat man nicht über solche Modelle mal miteinander geredet? Diese Grundfrage, was bewirkt, was ist für gemein, wie ist das Gemeinwohl am besten, durch welche Eigentumsform, in welchen Bereichen voranzubringen, die ist nie gestellt worden, die sollte auch gar nicht gestellt werden. Das ist so eine Grundsatzfrage. Also wie kann man verhindern, dass die Unternehmen, die Konzerne, die Versicherungen, die Banken das Heft in der Hand haben, wie kann man verhindern, dass einerseits nur eine zentralistische Politik das in der Hand hat, sondern wie kann ein Primat der Politik demokratisch legitimiert sein? Das waren so Fragen, die nie gestellt wurden. Das ist so eine grundsätzliche. Im Detail könnte ich Ihnen ganz viel nennen, worüber man hätte reden müssen. Also wir sind unter Lehrern. Sie kennen die Geschichte. Ich habe mal mit dem GEW, Menschen, der für Außenpolitik der GEW zuständig ist, hat mir die PISA-Geschichte erzählt. Also als die PISA-Studie herauskam, ist eine Delegation der GEW nach Helsinki gefahren, um das Geheimnis der Erfolge herauszubekommen. Und dort war man sehr überrascht, dass sich die Delegation den weiten Weg aus Berlin macht, wo man doch die Grundstruktur des finnischen Schulwesens in frühen Jahren mal aus der DDR übernommen hatte. Natürlich dann weiterentwickelt hat. Also diese andere Vorstellung von Schule hätte man zumindest mal miteinander diskutieren können. Noch ein Punkt, mit dem ich mich jetzt endgültig unter Lehrern unbeliebt mache, ist, wenn ein Staat mit Beamten und ohne Beamten sich vereint, hätte man nicht mal darüber nachdenken können, ob das noch eine zeitgemäße Form ist, hätte man nicht mal sagen können, ist das nicht was aus dem 18. Jahrhundert, brauchen wir das wirklich noch? Alle diese grundsätzlichen Fragen sind überhaupt nicht gestellt worden. Oder ich erinnere mich, was die DDR in den 70er Jahren, als die Ölkrise war, für unglaubliche Anstrengungen übernommen hat, um den Güterverkehr von der Straße auf die Schiene zu kriegen. Da sind überall Containerumschlagplätze gebaut worden. Zuletzt hatten wir 75% des Güterverkehrs auf der Schiene. Heute ist es umgekehrt. Wir haben 75% auf der Straße und so verstopft sehen die Straßen aus. Es ist alles verschrottet worden. Die ganze Frage Frauen, Gleichberechtigung, Soziales, das ist ein sehr weites Feld. Also es hätte einiges gegeben, worüber man einfach mal hätte miteinander reden können.
Okay. Ich denke, ich muss das... Ja.
Ja. Ich habe...
In einer Diskussion erlebt mit Lehrerkollegen, dass uns gesagt wurde, ja, was wollt ihr denn mit unserer Verfassung? Ihr seid ja jetzt eingetreten, dazugekommen. Und ich habe mir die Antwort erlaubt, ich wollte eigentlich nur Ja sagen. Und das hat man uns verweigert. Und das ist meine Befindlichkeit. Und an dieser Stelle hat es was mit Identität zu tun, Lehrplan, Leistungskursgeschichte 12.2. Und das betrifft unsere Generation. Das wird nicht nur die folgende Generation betreffen, weil die anders wächst, als ist unsere Generation. Wir haben an der einen oder anderen Stelle ein Identitätsproblem. Nicht, weil wir die Demokratie nicht wollen, sondern weil bei uns vieles weggebrochen ist. Und das ist unser Problem. Ein ganz persönliches für unsere Generation. Und das tut dort an der Stelle immer weh.
Ja, ich denke, da Frau Dahn heute Abend noch vorlesen wird und auch bereit ist, da weiter zu diskutieren, können wir auch diese Diskussion heute Abend noch weiterführen. Ich will sie also gar nicht hier stoppen, sondern die Perspektive des Weiterdiskutierens bieten. Herr Hölzer, Sie wollten noch ganz kurz zur Glücksfrage Stellung nehmen. Und dann würde ich gerne mit Blick auf die Uhr alle noch um ein kurzes Abschlussstatement bitten und ich würde die Diskussion jetzt hier schließen wollen. Es tut mir leid, aber es ist einfach eine Zeitfrage.
Also ich kann natürlich um die Frage, war das nun Glück, kann ich nicht für Herr Richter betonen, dass er auch immer für alle Städte hier sprechen soll. Ich kann nur eine kleine Episode aus der Leipziger Besprechung damals schildern. Vielleicht macht das ein bisschen deutlich. Wir standen dort in der Nähe des Zoos. Und es war unter anderem auch ein Kampfgruppenkommandeur dabei. Ich denke mal, jeder weiß, was eine Kampfgruppe ist. Und das war für mich in der Sekunde eigentlich schizophren, weil der war Kommandeur über lauter Arbeiter im Grunde genommen. Ich weiß bloß nicht mehr, welcher Betrieb. Kann das aber nachlesen, wenn es sein muss, wer das war. Und es ging die Diskussion darum, wie bilden wir, wenn es denn sein muss, wenn der Befehl kommt, der im Übrigen ja wie gesagt nie kam, wussten wir, was wir uns sagen wollen, wie bilden wir das eigentlich mit den Ketten? Und dann sagte der Einsatzleiter, also ganz klar, die Kampfgruppe vorne hin, dann die Polizei, ganz hinten die NVA. Da sagte der von der Kampfgruppe, das geht gar nicht, weil ich weiß, dass von den Kollegen, die ich dabei habe, etliche auch bei den Demonstranten sind, also Partner etc. Das muss die Polizei vorne machen. Dann hat der Polizeimann gesagt, das geht aber nicht, wir sind viel zu wenig, wir sind nur für den letztendlichen Zugriff, also das heißt Nehmen und Verladen von Redelsführern etc. zuständig. Dann müssen wir die NVA nach vorne schicken, da habe ich gesagt, das geht auch nicht, weil wir haben lauter Wehrpflichtige. Also ich will nicht sagen, dass das Glück war oder Unvermögen oder ähnliches. Aber die Situation mit diesen Menschenmassen, die demonstriert haben, im Vergleich zu den Sicherheitskräften, war eine nicht händelbare aus meiner Sicht damals. Und es hat sich niemand dazu durchgerungen, zum Glück, da irgendeinen Befehl zu erlassen. Wir hatten natürlich auch das Luftsturmregiment 40, Fallschirmjäger in der Schumann-Kaserne. Honecker hatte geplant, ein Panzerregiment am Tag vorher mal auf dem Ring fahren zu lassen als Demonstration. Das weiß man heute alles. Aber ich sag mal nur, insofern war es vielleicht auch Glück, gepaart mit Unvermögen, Senilen, die sie mal befragen durften und anderen, also so ein Konglomerat vielleicht.
Okay, jetzt habe ich eine kleine organisatorische Frage für ein Abschlussstatement. Bleibt uns doch auf jeden Fall noch Zeit, oder? Sie sind doch sicher bereit, die Pause noch weiter zu kürzen. Wir haben jetzt sehr viel geredet über die Ereignisse 89 bis zur Einheit. Ich möchte gerne das Abschlussstatement nutzen, damit wir noch mal ein bisschen über die Perspektive der inneren Einheit sprechen. Und ich würde Sie gerne alle fragen, was Sie sich persönlich wünschen für die Weiterentwicklung der inneren Einheit Deutschlands. Herr Richter.
Ich möchte gleich was dazu sagen. Vorher darf ich vielleicht noch mal auf das Glück und auf das Erhalten eingehen. Auch wenn Sie es vielleicht von mir jetzt nicht erwarten würden, es gibt auch aus meiner Sicht tatsächlich eine ganze Reihe von Dingen, die man hätte aus der DDR erhalten sollen. Das ist gar keine Frage. Also ich will das jetzt vielleicht nicht so grundsätzlich aufmachen, wie Frau Dahn das gemacht hat, aber ich habe mir drei Punkte genannt, also die ja mittlerweile auch schon bekannt sind. Was haben wir in der DDR für tolle Polikliniken gehabt? Die wurden abgewickelt, sage ich jetzt mal, und jetzt werden Ärztehäuser wieder aufgebaut, die sich den, eigenartigerweise zwar mit anderer Ausstattung den ehemaligen Polikliniken ganz ähnlich sehen. Natürlich ist das, war das in vielerlei Hinsicht einfach ganz schwierig. Das ist auch begründet, warum das so geschehen ist, aber natürlich hätte man das erhalten können. Meine Diagnose wiederhole ich. Ich glaube, es waren einfach zu schnelle Prozesse. Es fehlte vielleicht nicht unbedingt immer nur an der Bereitschaft, sondern vor allen Dingen an der Zeit, das alles gründlich nachzudenken. Obwohl im Einzelfall das sicherlich auch an der Bereitschaft mangelte. Die Kindertagesstätte oder der Kindergarten, wie wir in der DDR sagten, als ein Bildungsort und nicht alleine als ein Betreuungsort. Also ich habe mich gleich nach 1992 gewundert, wieso kommt jetzt die Kita zum Sozialministerium und nicht zum Kultusministerium. Also wird Kita jetzt ganz anders gedacht. Man kann Margot Honecker nicht furchtbar viel Gutes nachsagen. Aber dass sie sozusagen einen Bildungsplan vom Kindergarten bis zur Universität entwickelt haben, wenn sie sich den mal bitte durchlesen und den ganzen sozialistischen Quatsch da rausnehmen, das war nicht alles schlecht. Das war einfach auch wahrgenommen, dass die Kita ein Ort der Bildung ist, der vorschulischen Bildung. Also bitte, ich darf noch als Theologe das durchaus mal sagen, muss ja hier nicht verschweigen, was haben wir im Osten uns geärgert, wie eine Rekonfessionalisierung wiederkam, wo wir in der DDR doch mit der Ökumene viel weiter waren. Viel weiter. Es ist mehrfach auch angedeutet worden, dass die friedliche Revolution auch eine kirchliche war, und das hieß immer auch eine ökumenische. Also die Konfessionen ließen sich doch partout nicht gegeneinander ausspielen. Und nicht in so einem eigenartigen Profilierungsverhalten, wie ich das heute manchmal, ich muss da sehr vorsichtig sein mit meiner Vita, das jetzt kritisch anzumerken, aber das natürlich auch. Also da wären viele Dinge zu nennen, gar keine Frage. Das Identitätsproblem, was Sie angesprochen haben, das bewegt mich sehr. Das geht in die Magengrube. Was stiftet Identität? Herr Richter, Geschichte.
Ich muss leider, die Organisatoren schauen mich auch schon an. Also ich muss
Sie überlegen, wir verzichten einfach auf die Pause.
Ja. Genau. Aber dennoch müssen wir uns alle kurz fassen.
Ich darf ein letztes noch sagen, das darf nicht fehlen, meine Damen und Herren. Wissen Sie bei der friedlichen Revolution, wie heiter es dabei zugeht? wie viel gelacht worden ist. Das erscheint gerade, wenn solche Bilder gezeigt werden, wenn so dramatische Geschichten erzählt werden, nur als ein Vorgang der Dramatik. Das war auch ein Vorgang der Glückseligkeit, wo Menschen, wildfremde Menschen, sich plötzlich in den Armen lagen, miteinander sprachen, lachten. Die Heiterkeit der Demonstration im Januar, Februar 1990, sowas habe ich nie wieder erlebt. Wir haben allen Glück zu feiern und wir haben allen Grund zu feiern, denn wir hatten noch ein Riesenglück in diesem Jahr.
Statement, also ich hole nicht lange aus. Ich habe ein Riesenschwein gehabt, in einer Zeit zu leben, wo sich ein getrenntes Volk wieder zusammenfindet. Schönen Dank, Baden-Württemberger.
Also das hat man gern, so eine pathetische Frage nach Glück gefragt zu werden und dann 20 Sekunden eingeräumt zu werden. Aber ich habe ja heute Abend noch die Chance, Sie zu provozieren und mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Deshalb mache ich es jetzt wirklich kurz. Also natürlich ist eine ganze Menge Glückhaftes auch passiert und Normalität eingezogen. Man braucht sich nur umsehen, wie Ostdeutschland heute aussieht, wie die Städte aussehen, wie die jungen Leute, auch meine Tochter in der Weltgeschichte herumreisen. Es ist eine ganze Menge Normalität gekommen. Und wenn ich diesen Einheitsprozess durchaus kritisch begleite, dann unterschätze ich nicht, wie wichtig auch für mich solche Kategorien wie Demokratie, Sozialstaat, Rechtsstaat sind. Das sind alles Dinge, die ich nicht nur verteidige, sondern wo ich geradezu Sorge habe, ob die nicht möglicherweise abgebaut werden. Was ich eben nicht verteidige, ist das, was man Kapitalismus nennt, also die Wirtschaftsordnung. Ich denke, hier ist ein besonders, auch gerade wo wir jetzt gemeinsam in der Krise stecken, ein besonders großes Potenzial an Änderungsnotwendigkeit. Aber dazu können wir vielleicht heute Abend mehr reden. Dankeschön.
Fällt dir schwer, danach noch was zu sagen, aber ich glaube, wenn wir den Begriff Gemeinwohl von heute Vormittag nehmen, dann glaube ich, wir können die innere Einheit weiter vollziehen, indem wir einfach den Menschen in Deutschland, die was tun für die Gemeinschaft, ob das Zivildienstleistende sind, ob das Wehrpflichtige sind, ob das Lehrer sind, die sich also kümmern um Menschen und die sozusagen versuchen, im Dialog, im Gespräch, auch ein bisschen sozusagen blättern in der Geschichte, wie es vorhin hieß, das wach zu halten, dann glaube ich, ist das, solange die noch leben, die innere Einheit sozusagen begonnen haben oder die Wende begonnen haben und wir nutzen die, dann glaube ich schon, dass wir da genügend Zuhörer finden. Ich stelle das zumindest immer fest, mit denen ich zu tun habe, auch da ein bisschen von denen, was sie anmahnen, hinüber zu retten. Denn wir merken das manchmal nicht, dass das ein oder andere so still und leise darüber gerettet wird. Und wenn es nur ungehorsam ist oder einfach mal das despektierliche Nachfragen, auch hoher Politiker, durch einfache Bürger in Anführungsstrichen. Und das finde ich ist ja schon mal was wir tun können.